Talk to me.
Auch wieder mein Tipp von vorhin, den finde ich wirklich, wirklich wichtig, am Selbstwert arbeiten. Es gibt da so viele schöne Dinge, dieses eigene Selbstbild, den eigenen Selbstwert zu steigern. Das ist unglaublich hilfreich, auch für das Thema Commitment Issues. Und der zweite Tipp ist auch so ein bisschen seinen Intuitionen trauen.
Lea, danke, dass du heute da bist. Du bist unsere heutige Expertin des Abends und vor allem auch Bumble-Expertin. Du bist klinische Sexologin und ich habe dieses Wort jetzt erst über unsere Vorgespräche gelernt und ich finde es super cool, dass es sowas einfach gibt. Ich glaube, vor 20 Jahren gab es diesen Term eventuell noch nicht. Du bist auch psychologische Beraterin und dein Schwerpunkt deiner Arbeit ist es, Menschen mit Vulva sowie Paare mit Orgasmus- und Lustproblemen zu helfen, dabei zu helfen, dass sie ein erfüllteres und aufregenderes Sexualleben wieder haben können.
Ganz genau.
Und Lea ist vor allem auch Autorin des Buches Dein Orgasmus. Das heißt, ich kann jedem raten, dass sich danach mal zu holen. Auch wenn man keine Probleme im Sexleben hat. Ist einfach spannend. Ich würde gerne mehr über den Orgasmus lernen. Wir stellen heute unter anderem, ich habe es ja schon angesprochen, einige der Bumble-Dating-Trends 2025 vor. Was spannend ist, weil man natürlich in so einer großen Umfrage relativ viel Daten auswerten kann. Und es gibt eine, die mich ganz persönlich auch irgendwie happy gestimmt hat. Und zwar 75% der Deutschen auf Bumble möchten im nächsten Jahr eine langfristige Partnerschaft haben. Na, wie gesagt, ich find's toll. Das zeigt, die Bedürfnisse ändern sich. Ganz genau. Deswegen let's talk about it. Ich will ganz kurz vorwegnehmen, weil wir sind ja auch, wir verstehen alle, wie heutzutage Sprache funktioniert und gendern. Und wenn ich an diesem Abend Mann oder männlich oder feminin, maskulin, wie auch immer sage, dann meine ich damit die alten klassischen Konstrukte, die wir aus der Biologie kennen. Mir ist bewusst, es gibt mehr als zwei Gender und die möchten wir auch auf gar keinen Fall ausschließen. Ne? Passend zum Thema Gender
Passend
Roles.
Zum Thema, ganz genau.
Da kennst du dich nämlich auch sehr gut aus. Ich bin sehr happy, dass wir Lea heute hier haben, weil Lea ist auch super aware, was diese Unterschiede angeht. Und ich wollte direkt anfragen mit einem der Bumble-Trends, und zwar männliche Archetypen. Wir kennen es zum Beispiel Men in Finance oder dieser Rodent Man, habt ihr vielleicht auch schon mal auf Social Media gehört, soll in diesem Jahr mehr, also war dieses Jahr mehr denn je in unserer Popkultur einfach vorhanden. Und ich finde es krass, weil Frauen kämpfen ja immer mit Vorurteilen, aber selbst bei den Ladies gibt es ja diese Stay-at-home-Girlfriend und Tradwife, die mir so ein bisschen Sorgen machen, ehrlich gesagt, kommt zurück. Meine Frage an dich, wie beeinflussen uns diese Schubladen und vor allem diese Vorurteile im wahrhaftigen und realen Leben?
Die beeinflussen uns tatsächlich sehr, sehr stark. Also ich möchte noch einen kleinen Kaviat einschieben. Ich spreche tatsächlich immer von Menschen mit Vulva und Menschen mit Penis, weil einfach diese Geschlechterrollen viel, viel weiter zu begreifen sind und es viel mehr als nur zwei Geschlechter gibt. Also deswegen, ich entschuldige mich schon mal, wenn ihr da immer ein bisschen die lange Formulierung Mensch mit Vulva und Mensch mit Penis euch jetzt heute anhören wird. So. Aber ich glaube, das ist zielgerichteter und spricht über das, was wir eigentlich wirklich aussagen wollen. Und dieses Schubladendenken ist unglaublich schwierig, weil wir alle dieses Skript irgendwie gelernt haben. In meiner Arbeit natürlich oft, wie Sex auszusehen hat, aber eben auch, wie wir zu daten haben und wie wir zu lieben haben und wie wir eben auch eine Beziehung anfangen. Und gerade in diesen Kategorien zu denken, macht es einfach wirklich schwierig, genau so zu daten, wie wir daten wollen, genau so Beziehungen zu führen, wie wir das wirklich wollen und brauchen. Und ich gehe da immer gern auch so die Parallele ein und sage, dass wir ganz viel von diesen Skripten tatsächlich auch über romantische Komödien und über Filme, über Popkultur wirklich mit aufsaugen. Also ich sage immer so, Sex lernen wir aus Pornos, ist völlig falsch. Und aber über Liebe und Beziehung in romantischen Komödien zu lernen, ist eigentlich auch ziemlich falsch. Und es gibt uns nicht unbedingt das, was wir über Dating lernen sollen, sondern eigentlich ganz oft auch so ein bisschen toxische Muster tatsächlich. Und deswegen finde ich das schön, auszubrechen aus solchen Stereotypen und einfach genau nach der Art und Weise zu daten, genau nach der Art und Weise Beziehungen zu führen, wie jeder Einzelne von euch das gerne möchte.
Schön, ich glaube, da bewegen wir uns auch immer ein bisschen mehr hin. Ne? Mhm. Es ist also nicht nur die Bumble-Trends zeigen das, sondern auch die persönlichen Empfinden. Also gerade was Rollenbilder angeht, finde ich es voll spannend. Deswegen gehe ich da auch direkt drauf ein. Wie leben heutzutage Menschen die feminine und maskuline Energie aus? Wir kennen es ja zum Beispiel von der Gen Z. Da schminken sich Männer online total. Und es ist auch so, ob sie hetero sind oder nicht, ist es egal. Und ich finde das so schön, weil warum Make-up wurde für alle erfunden? So, ne? Und ich glaube, es waren noch die Stereotypen, über die du eben gesprochen hast. Und jetzt ändert dich das alles? Und vor allem, wie, was ich spannend finde, ist, Männer fühlen sich heutzutage, also Heteromänner gerade, ich merke das auch in meinem privaten Umfeld, beziehungsweise in meinen eigenen Beziehungen sogar, don't tell him I told you, aber diese Rollenbilder sind echt ein Thema, weil eher, also eher, ich sag mal, männliche Archetypen in diesem Szenario fühlen sich manchmal von den selbstbestimmten Frauen, die halt, sagen wir mal, sie nicht mehr so brauchen für die Sicherheit, das ist ja auch immer ein Thema, dann auch emasculated und wissen dann auch gar nicht mehr so richtig, okay, wie, also sind einfach unsicher. Und wie siehst du das heutzutage? Wo ändern sich da so ein bisschen die Energie?
Oh, das finde ich eine spannende Frage. Also ja, klar, die Menschen, die vielleicht von diesen patriarchalen Strukturen profitiert haben, finden es gar nicht so schön, wenn die langsam aufbrechen und wenn wir irgendwie hoffentlich näher an Gleichberechtigung rankommen. Und das ist natürlich dieses wesentliche Thema. Was bedeutet das denn, wenn wir irgendwann mal vielleicht auch Gleichberechtigung erreichen, was ja noch gar nicht da ist? Was bedeutet das für Beziehungen, wenn wir gleichberechtigt daten? Was bedeutet das für die Liebe, die wir dann haben, den Sex, den wir dann haben? Und da ist es total wichtig, meiner Meinung nach, wirklich eben auch genau an diesen Dingen auch wirklich auf sich selber zu achten und genau nach diesen Punkten zu suchen. Und das ist ja das Schöne eben auch an Bumble, die das ermöglichen, wirklich nach den eigenen Terms zu daten, nach den eigenen Wünschen zu daten und diese Bedürfnisse einfach klar mit auszusprechen.
Sehr schön. Also Bumbles Mission ist es ja unter anderem, das Dating-Erlebnis für Frauen zu verbessern. Wie ihr vielleicht wisst, ist Bumble eine Women-First-Dating-App. Das heißt, Frauen machen den ersten Schritt. Und da gehört natürlich auch das Empowern von Frauen dazu. Also jeder sollte auf die eigene Art und Weise daten können. Welche psychologischen Vorteile, und das finde ich mega spannend, hat gerade diese in diesem Dating-Prozess für eine Frau, also die Rolle zu übernehmen der Person, die halt den ersten Schritt macht, was hat das für einen psychologischen Effekt auf die Beziehung und aufs Daten?
Es hat natürlich auch erstmal diesen Effekt, dass man eine ganz andere Art von Beziehung überhaupt führen darf. Aber es bricht natürlich alte Tendenzen, wenn man nochmal so ein bisschen auch zurück überlegt. Ich finde das immer so krass. Unsere Omas durften noch nicht mal eine Waschmaschine alleine kaufen. Die durften nicht einen Führerschein machen. Das ist noch nicht lange her, dass das alles so überhaupt gar nicht aufgebrochen ist. Und wenn wir jetzt diese Arten von selbstbestimmten Dating, von selbstbestimmten Beziehungstypen, die wir selber wählen dürfen, Beziehungsformen, die wir selber wählen dürfen, dann hat das ganz viel Auswirkungen auch auf den Selbstwert, auf das Selbstverständnis, auf das Selbstbewusstsein in solchen Beziehungen und schafft einfach einen Rahmen, in dem jeder seine Wünsche und Bedürfnisse tatsächlich auch einfach ausleben darf.
Also meinst du, es ist für beide Parteien am Ende des Tages besser?
Ja. Ja, es ist für beide besser, bis auf die Ausnahme, die ich vorhin schon erwähnt habe. Die Menschen, die, sage ich jetzt mal, sehr lange von diesem Patriarchat einfach profitiert haben, sehr lange davon auch einfach Nutznießer waren und jetzt vielleicht auch einfach dadurch, das ist ja schon angesprochen, vielleicht auch einfach ängstlich sind, was das bedeutet für die Machtstrukturen, die es gab, eben auch innerhalb von einer Beziehung. Wenn Frauen über die letzten Jahre hinweg einfach immer mehr Rechte bekommen haben und einfach immer mehr Forderungen stellen dürfen und nichts hinnehmen müssen. Und das ist unglaublich wichtig und ja, sehr, sehr wertvoll.
Ich denke aber auch, also wenn ich jetzt so meine eigene Meinung kurz einbauen darf, dass ich diese spezifischen Menschen mit Penissen, sich dann auch eh gar nicht drauf einlassen, auf so eine Beziehung. Also die würden dann ja wahrscheinlich eh nicht so davon ausgehen, okay, die Frau muss den ersten Schritt machen, bei Bumble jetzt zum Beispiel, dann gehen die ja vielleicht gar nicht drauf ein, weil die sagen, okay, das ist jetzt nicht in meinem klassischen Rollenbild. Kann sein.
Ich würde tatsächlich noch nicht mal sagen, dass es nur Menschen mit Penis sind, die vom Patriarchat profitiert haben. Ich würde sogar sagen, dass es also erstmal vielleicht auch so gedacht, dass auch Menschen mit Penis unter dem Patriarchat leiden. Also das ist auch nicht nur wunderbar. Definitiv. So, glaube ich, kann man das auch gut formulieren. Aber ja, vielleicht, und das ist ja auch, du hast den Tradwife-Trend auch wieder angesprochen, es gibt in verschiedenen Geschlechtern, in allen Geschlechtern, auch manchmal trotzdem den Wunsch in alte, in gewohnte Strukturen zurückzubrechen. Und das ist auch gar nicht so ungewöhnlich, weil das Bekannte ist einfach das, was wir kennen und das, was wir mögen und dann vielleicht auch so ein bisschen der Effekt von der guten alten Zeit, wo noch alles besser war. Also das sind Ideen, einfach wieder in eine Sicherheit, in eine Stabilität reinzukommen, die tatsächlich von vielen Geschlechtern jetzt auch wieder angedacht werden. Und grundsätzlich sind auch Beziehungsmodelle, wo unterschiedliche Strukturen, Aufgabenverteilungen da sind, ja auch in Ordnung. Beziehung, solange das auch eine freie Entscheidung ist und man sich dafür ganz bewusst einfach auch entscheiden darf.
Das ist schön, dass du das nochmal so ein bisschen gleichgesetzt hast, weil ich habe da natürlich auch manchmal so ein bisschen meine judgmental Tendenzen, aber das darf ich ja auch nicht, weil ich bin ja auch total unparteiisch bei sowas. Okay, also 2025 wird ein krasses Umbruchsjahr für Singles. Das haben auf jeden Fall auch die Bumble-Dating-Trends ergeben, weil Frauen auch viel, viel klarer wissen, was sie in Beziehungen möchten. Und ich glaube, das hatten wir zuvor noch nie so krass. Was für psychologische und gesellschaftliche Entwicklungen stecken dahinter erstmal? Und vor allem auch, welche Tipps hast du für Frauen, die eben ihre Dating-Wünsche und Erlebnisse so klar formulieren möchten und vielleicht auch ihr Dating-Erlebnis halt auf die Art und Weise verbessern möchten? Ja.
Was steckt dahinter an gesellschaftlichen Trends? Ich würde sagen, einfach immer mehr Möglichkeiten für Menschen mit Vulva, für Frauen, das Leben so zu gestalten, die finanziellen, die Ressourcen zu haben, um solche Entscheidungen überhaupt treffen zu können. Also davon ist das natürlich sehr, sehr stark getrieben. Die Rechte, die dann auch dazu kamen. Was habe ich für Tipps, gerade wenn es um das Dating geht? Das ist eigentlich auch nicht anders wie im Sex. Erstmal rausfinden, was du wirklich willst. Also was ist es, welche Person suchst du, welche Person bist du, was sind die Dinge, die dir an Beziehungen wichtig sind, und da ist so gut es geht zu kommunizieren, und auch da gibt Bumble wieder ganz, ganz viel Hilfestellung, weil es einfach um diese Transparenz geht und diese Ideen und Wünsche, die man für eine Beziehung hat, die wirklich auch formulieren zu können und ganz spezifisch auch Partner und Partnerinnen zu suchen und zu finden, die dem entsprechen. Aber es ist wirklich so ein Schritt eins, erstmal verstehen, was brauche ich eigentlich, was wünsche ich mir.
Und wenn ich date, jetzt nochmal so kurz dazwischen gefragt, also wie wichtig ist dann sowas wie eine Gemeinsamkeit zu haben? Weil ich finde, ich schäme manchmal so zwischen diesem Thema, Gegensätze ziehen sich an. Ich glaube, das kennen wir, ne? Wenn man jetzt sagt, okay, ich bin super gut darin und du bist super gut darin, ein bisschen wie vielleicht im Job, dass sich das halt voll gut ergänzt. Aber Gemeinsamkeiten zu haben, finde ich persönlich ja auch wichtig. Also wie siehst du da die Intimität steigernd oder absteigend?
Das finde ich auch eine total spannende Frage, weil ich auch immer so alltagsmäßig würde ich sagen, okay, beides ist irgendwie schön, so Gegensätze haben und Gemeinsamkeiten haben verbindet.
Du betreust ja auch Paare, ne? Also
genau,
haben wir eben geredet.
Ja. Genau, und das Schöne ist, ich würde es so formulieren, ich glaube, es geht mehr darum, es geht gar nicht so darum, ob man jetzt Gegensätze mehr hat oder Gleichheit mehr hat, sondern es geht mehr um das, dass man sich priorisiert und dass man sich wirklich Priorität gibt, also dem Partner Priorität geben, der Partnerin Priorität geben und der Beziehung Priorität geben. Und und ich finde, was ich gerne so meinen Paaren und meinen Polykülen in der Praxis mitgebe, sind so gemeinsame Rituale. Also selbst wenn jetzt nicht vielleicht die gleichen Interessen in allen Bereichen da sind, was ja einfach sehr unwahrscheinlich ist, dass das in anderen Menschen uns gegenüber dann auch so ist, dann sind so gemeinsame Rituale. Und das kann so ein Kaffee am Morgen sein, es kann jeden Sonntag mal ein Gespräch sein, ein Spaziergang, es kann irgendwie shoppen gehen gemeinsam, was auch immer es ist. Aber so gemeinsame Rituale aufbauen, die allen wirklich Spaß machen, das ist das, was ich sehr, sehr gerne empfehle und was sich für Beziehungen einfach auch, das sehen wir auch in Studien, einfach bewährt. Also wirklich Priorität und Zeit miteinander schaffen.
Voll schön. Ja, das also voll richtig guter Hinweis. Thema Spiegel, das ist jetzt so ein bisschen meine eigene, von meinem eigenen, ich sag mal, Weg zum inneren Kind und dieses ganze Thema. Einige von euch haben sich vielleicht auch schon mal damit befasst. Wir hören ja immer mehr, dass dein Partner dein Spiegel ist. Natürlich können deine Freunde und deine Familie, wenn du viel Zeit mit denen verbringst, das auch sein, aber ich glaube, dein Partner ist ja schon auch die Hauptbezugsperson. Und ich merke jedes Mal zum Beispiel, wenn ich einen Streit oder sowas in meiner Beziehung habe, dann im Nachhinein eigentlich immer klar ist, dass der irgendwo, außer die Person baut Scheiße, was passiert zum Glück nicht, irgendwo ist er immer so rooted aus einer Unsicherheit, die ich mit mir selber rumtrage, die ich dann ausgelagert habe und dann in der Person so zu mir zurückkommt, also als Spiegel. Wie wichtig ist dieser Spiegeleffekt und vor allem auch, wie kann man die eigenen Probleme dadurch vielleicht bearbeiten, aber wo ist es auch gefährlich für die Beziehung?
Das ist schon immer schön und ich finde es auch immer wichtig zu betonen, Beziehung ist Arbeit und es ist wunderbar, wenn man jemanden gefunden hat, der Lust hat, mit einem selber daran zu arbeiten, und im Idealfall kann man wachsen gemeinsam und eben auch Themen gemeinsam bearbeiten. Eine gewisse Art von Verantwortung liegt auch bei einem selbst, also ich finde, bestimmte Themen kann man dann vielleicht auch sozusagen in der Therapie oder in einem Coaching aufarbeiten, aber ich finde es total schön, wenn man jemanden gefunden hat und sich dessen klar ist, Beziehung ist Arbeit, Und man setzt sich da gemeinsam hin und arbeitet daran. Jetzt musst du mir nochmal die zweite Frage sagen.
Es ging um das Thema Spiegel.
Also, Spiegel, genau. Ja. Und danach hast du gesagt?
Danach habe ich gefragt, also einfach generell, wie du das siehst und wo ist vielleicht auch die Gefahr, dass man das immer so auslagert, das Problem, ne?
Genau. Das ist halt, ich habe mal das gehört, die fünf Menschen, mit denen man verbringt, ja, von denen hat man ja, so die meiste Zeit. Also das glaube ich schon, dass man natürlich davon sehr, sehr viel aufschnappt. Aber ich finde eben das auch total wichtig zu sagen, wie kann ich mich selbst definieren ohne meinen Partner, ohne meine Partner, meine Partnerin? Wie kann ich meinen, und das ist dann der beste Tipp dorthin, zu sagen, wie kann ich meinen eigenen Selbstwert stärken? Wie kann ich an mir und meinem Selbstwert arbeiten?
Ohne damit, den Partner.
Genau, auch ohne außen. Den Partner, wirklich für mich, damit ich den einfach stabil aufgebaut habe. Und da gibt es wunderschöne Übungen, die man da machen kann, die einen weniger in diese Abhängigkeit treiben, dass es sozusagen zu sehr an den Partner gebunden ist. Und das finde ich total schön. Also jeder kann das machen. Jeder kann seinen Selbstwert priorisieren und sich überlegen, wie er den stärken kann.
Auch alle so tolle Menschen. Okay, also ich habe eben schon angedeutet, 75% der Singles auf Bumble, also laut der Dating-Trends von Bumble, möchten im kommenden Jahr eine ernsthafte Beziehung führen. Ich bin immer noch ganz baff, dass das so ist. Worauf kann man speziell beim Online-Dating achten? Online-Dating ist ja wirklich eine Sache, die ich zum Beispiel bis zu meiner aktuellen Beziehung nie in Erwägung gezogen habe, habe dann aber jetzt die Person, mit der ich zusammen bin, auch über Online-Dating getroffen. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich mich da mal veröffne, weil das war für mich so eigentlich so, ich hatte ein bisschen Angst, dass das einfach nicht die Person sein wird, die ich dann treffe, weil online, ne, schwierig. Das ist eine Sorge, die vielleicht einige Leute haben oder hatten, bevor sie es mal benutzt haben. Ich kenne aber auch mittlerweile, und hier am Tisch sitzen auch einige Personen, die wirklich ihre Partner dann über Bumble getroffen haben. Und ich finde das halt, ja, eigentlich voll der positive Twist dazu. Und deswegen hast du vielleicht ein paar Tipps, wie kann man beim Online-Dating darauf achten, dass man wirklich seinen perfekten Match findet und auch, wie man sich selber gibt. Das ist ja auch total wichtig.
Ja, also ich habe tatsächlich in der Praxis auch immer wieder Paare, die entweder vielleicht ihre Beziehung öffnen wollen und deswegen jetzt plötzlich nach 20 Jahren auf Dates gehen und das irgendwie ganz neu lernen müssen. Süß. Oder tatsächlich auch Menschen, die jetzt so im Sinne von ihrer Sexualität eben auch das Dating-Leben neu entdecken und vielleicht auch aus langen Zeitbeziehungen rauskommen. Deswegen ist es tatsächlich immer wieder ein Thema. Und ich merke, dass es oft so ein Trial and Error ist. Hast du ja vorhin auch so ein bisschen drüber gesprochen. Auch dieses Dating darf auch ein bisschen so ein Trial and Error Prozess sein. Und ein wichtiger Aspekt ist halt einfach, und das sehe ich dann immer so, je authentischer auch einfach die Profile werden und je authentischer dieses Verständnis von was ich möchte, was ich will, was ich in einem Partner suche, wer ich bin, eben auch rübergebracht werden kann, desto besser sind dann die Matches, die dabei rauskommen, und desto besser sind dann auch einfach die Dating-Erfahrungen, die sich daraus ergeben. Und deswegen, ja, wirklich authentisch sein und ganz ehrlich über die Dinge sprechen, die einem in einer Beziehung wirklich wichtig sind.
Das ist so cool, dass du das gerade sagst. Mir ist gerade so dieses Bild in den Kopf gekommen, kurz persönliche Story, was für ein Bild ich als Profilbild hatte damals, als ich meinen jetzigen Partner kennengelernt habe. Und ich weiß noch, dass eine auch anwesende Person hier mir nämlich geholfen hat, das auszusuchen, und meine Mutter. So. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Ist wirklich wichtig. Mir ist das gerade so eingefallen spontan, weil ich hätte ein ganz anderes Bild benutzt. Ich hätte, ne, ich weiß nicht, Model seit 10 Jahren, hätte natürlich irgendein hottes Modelbild genommen, wie ich halt 90% der Zeit einfach nicht aussehe. Und ich hätte ja irgendwie so schwarz-weiß und so ein bisschen sexy, ein bisschen Wet-Look so. Und meine Mama war so, nein, auf gar keinen Fall. Also ehrlich gesagt, wenn ich ein Mann wäre, würde mich das gar nicht interessieren, weil du siehst voll unnahbar aus und das ist so, bist ja nicht du. Und ich hatte eh keine Entscheidungskraft darüber, mir wurde das so genommen. Und dann hat sie halt ein Bild, ein Selfie genommen, was ich ihr mal geschickt habe. Das war so total so, so total cute einfach, so meine cute side. Ja. Und ich habe gesagt, ja, aber Mama, meine cute side ist ja nicht meine sexy side. Und sie war so, doch. Und du verstehst es nicht, aber deine cute side is your strength. It's really you. Und mir hat im Nachhinein mein Partner auch gesagt, dieses Bild war genau das, weil ich dich so gesehen habe und dich erkannt habe. Und ich war so, oh my God, thank God, I'm listening to my mom still. Mit 28. Das fand ich richtig toll. Ja. Genau, also du erlebst ja viele Parallele in deiner Praxis, die ihr sexuelles Wohlempfinden verbessern möchten. Und ich kann mir vorstellen, dass ja da irgendwie viele Dinge sind, die man so bemängelt, und auch viele Probleme. Und was mich interessiert ist, heutzutage haben ja viele Menschen Commitment-Issues. Das ist ja kein Secret so. Heute, ich habe auch schon etliche Menschen hinter mir, die weiß auch nicht, hatte selber auch Commitment Issues. Und meine Frage ist, wie kann man solche Muster schnell erkennen? Mhm. Weil da ist ja immer eine Unsicherheit hinter, meiner Meinung nach. Ja. Also belehr mich. Ja. Aber wie kann man diese Muster erkennen und sie vielleicht auch von sich weisen?
Mhm. Ich finde, du sagst das eigentlich schon, dieses Erkennen ist total spannend und es steht eben immer irgendeine Angst dahinter, irgendeine Unsicherheit, die da irgendwie dahinter steht, warum man jetzt sich nicht binden möchte. Vielleicht auch tatsächlich auch wieder auf den Selbstwert zurückgehen, auch ein Thema, mit dem vielleicht bin ich auch nicht gut genug für eine Beziehung, vielleicht bin ich nicht schön genug, toll genug, vielleicht bin ich nicht liebenswert. Also das sind ganz, ganz viele Dinge, die da so ein bisschen drunter stehen. Und da eben auch wieder mein Tipp von vorhin, den finde ich wirklich, wirklich wichtig, am Selbstwert arbeiten. Es gibt so viele schöne Dinge, dieses eigene Selbstbild, den eigenen Selbstwert zu steigern, das ist unglaublich hilfreich, auch für das Thema Commitment Issues. Und der zweite Tipp ist auch so ein bisschen seinen Intuitionen trauen. Vielleicht ist es ganz gleich, finde ich super, dass eine Frage kommt, den Intuitionen trauen, denn manchmal ist vielleicht so diese Commitment-Angst, die man bei einer Person dann auch spürt, eigentlich so eine Red Flag und das ist unser Unterbewusstes, das uns sagt, okay, es ist vielleicht auch keine gute Idee. Also auch da darf man hinhören.
Wahnsinn,
genau.
Okay, perfekt. Du hast jetzt schon zweimal gesagt, dass es super schöne Übungen gibt, die du empfehlen würdest. Mhm. Hast du eine Lieblingsübung? Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich mein Selbstwertgefühl irgendwie noch stärken muss, aber ich glaube, vielen Leuten fällt das teilweise schwer und ich kann mir das auch, weil ich könnte jetzt nicht einer Person sagen, so und so stärkst du dein Selbstwertgefühl. Mhm. Deswegen ist es vielleicht spannend, was du für einen Tipp hast und was so deine Lieblingsübung ist.
Also es gibt so eine ganz, ganz einfache Übung, die sehr aus der Psychologie kommt. Und das ist so, was sind die Dinge, auf die du besonders stolz bist? Was sind so die 5 Dinge? Und dir das einfach mal aufschreiben. Und was sind die Dinge, die du als dein eigener Partner an dir lieben würdest? Und das einfach mal aufschreiben. Und wirklich so Dinge, wo man sagt, da bin ich richtig, richtig stolz drauf. Das ist schön. Ich finde das großartig, dass ich das geleistet habe oder dass ich das geschafft habe oder dass ich das für mich so errungen habe, diese Dinge einfach parat haben, diese Dinge wirklich für sich selber mal rausarbeiten, das ist so, klingt jetzt ganz einfach, aber das wirklich so einfach da haben, vielleicht sogar auf einer kleinen Karte oder irgendein Symbol, das man dann auch in der Tasche mit sich rumträgt, dass einem das irgendwie so nochmal so gibt, das kann ganz, ganz großen Einfluss haben.
Ja, also wie gesagt, ihr könnt, es ist ja auch eine Talking-Runde insgesamt.
Danke.
Klar, das Expertengespräch auch für uns sehr spannend, weil einfach Lea eine krasse Expertise hat, aber auch immer gerne Fragen. Ich bin jetzt schon eigentlich bei fast der letzten Frage angekommen, also den letzten Fragen. Etwas, was mich persönlich sehr interessiert, ist das Thema Betrügen und Affären haben. Nicht, weil es mich interessiert, weil ich da Bock drauf habe, sondern nicht ganz, noch nicht. Aber es ist immer vorsorgend frage ich, weil es einfach hier allgegenwärtig ist. Und das ist halt eine unschöne Geschichte erstmal. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich habe mir in letzter Zeit so ein paar auch von so psychotherapeutischen Paar-Situationen, so habe ich da so reingehört. Und dann kommt immer wieder dieses Thema, Affären können helfen. Und zwar nicht, weil die Affäre an sich hilft, sondern weil, wenn sich das Paar danach Hilfe holt, bei einem Therapeuten oder bei einer Therapeutin, dass nochmal die Beziehung ganz anders aufwirbelt und dann zusammenschweißt. Wie siehst du das? Hast du das in deiner Praxis erfahren?
Stimme ich total zu. Also finde ich fantastisch, dass du das so sagst auch. Also ich glaube, was dann daran helfen kann, ist die Arbeit danach. Also es ist dieses Verstehen, warum dieser Betrug überhaupt stattgefunden hat. Weil betrügen tut man normalerweise nicht, weil man unbedingt den Partner verletzen will oder weil man unbedingt jetzt einen Orgasmus braucht. Das sind ganz selten die Gründe, sondern da steckt mehr dahinter. Das
kriegt man vor allem auch anders hin, beides.
Genau.
Also beides
anders hin. Ganz genau. Und zu verstehen, welche Bedürfnisse sind eigentlich nicht erfüllt worden und die habe ich mir versucht zu holen in diesem Betrug oder in dieser, was auch immer das für eine Handlung war, die eben als nicht okay vereinbart wurde in der Beziehung. Das ist total wichtig und dieses Danachlernen, das kann tatsächlich sehr, sehr gut helfen, da wirklich auch zu wachsen aus so einer Situation. Und das jetzt nicht unbedingt sofort gleich als Ende der Fahnenstange, als Ende der Beziehung zu sehen, ja.
Schön. Aber ich würde es trotzdem nicht empfehlen, aber so ist es schon mal ein guter Ansatz, falls es mal
schön,
passiert.
Schön, vielleicht vorher schon mal arbeiten.
Ja, genau, Vorarbeit leisten, bevor es passiert.
Ganz genau, ganz genau.
Letzte oder vorletzte Frage. Mhm. Singles heutzutage werden immer transparenter. Das heißt, sie teilen immer mehr auf den sozialen Medien, aber vor allem auch mit ihren Freunden und Freundinnen. Also das ergeben zumindest auch diese Bumble-Dating-Trends für nächstes Jahr. Weil, also da haben halt super viele erzählt, dass sie extrem viel von ihren Dating-Fails, aber auch coolen Stories teilen. Und findest du das gut? Weil dann ja immer auch andere Meinungen. Ich finde, Meinung ist auch so eine, entweder du hast halt so dein eigenes kleines ja, wie sagt man das, einfach dein Holy Grail of Things. Ich bin auch jemand, ich mag gerne so ein bisschen Mysterium zu haben. Muss jetzt nicht alles immer meinem Partner erzählen oder meinen Freunden. Aber also findest du das gut oder eher könnte das auch, weil Meinungen von anderen, I'm not sure.
Ich finde das einen total schönen Bumble-Trend, dass sich der so fürs nächste Jahr ergeben hat, weil ich schon toll finde, dass wir einfach auch diese Scham, die dahinter steckt, also Dating-Fails oder Beziehungs-Fails oder Sex-Fails oder was auch immer für Fails, dass wir die besprechen können und dass wir eben nicht nur aus irgendwelchen romantischen Komödien lernen oder irgendwelchen Popsongs, wie wir denn zu daten haben, sondern wir hören auch echte Erfahrungen von echten Menschen da draußen, die mal positive und mal negative Erfahrungen sammeln. Und ich glaube, dass das auch so innerhalb aller Geschlechter einfach die Brücken wirklich toll schlagen kann, weil man vielleicht beim nächsten Mal, wenn man wieder datet, sich so ein bisschen an das erinnert, was vielleicht bei anderen Personen in seinem Freundeskreis, in deinem Freundeskreis angekommen ist. Und das finde ich wirklich einen schönen Trend. Also mehr Transparenz im Umgang auch mit dem eigenen Freundeskreis, innerhalb der Geschlechter, da wirklich auch drüber zu reden und da diese Scham rauszuholen, finde ich total gut.
Ja. Oder auf Instagram halt auch einfach teilen,
oder
ne?
So.
Wie wir es auch so gerne machen. Okay, letzte Frage, Hard Fact. Glaubst du, es gibt the one?
Was war ein Cliffhanger? Das war die Mama Victoria.
Also nur wie das?
I think it's just us.
Moment, ist auch okay.
Okay, jetzt hast du das Antworten.
Genau.
Das ist eine sehr schöne Frage. Also, die Privatperson Lea, gerade auch, weil sie sehr doll verliebt ist gerade, will natürlich daran glauben, dass es die One gibt. Die Wissenschaftlerin, die Sexologin, weiß aber auch, dass es eher The Ones gibt. Und das ist, glaube ich, das, was ich auch sehr, sehr schön finde. Also, dass es nicht diesen einen Deckel gibt, den man finden muss, um irgendwie komplett oder ganz zu sein und dass alle anderen vielleicht auch gar nicht passen könnten. Genau. Das ist so meine Antwort dazu von allen Seiten. Ganz privat mal von mir ausnahmsweise mit dazugegeben.
Ja, wir freuen uns sehr. Also ich glaube auch gerade, wenn man so in diesem Modus ist, will man ja auch daran glauben. Und ich glaube, ähnlich wie, habe ich mal gehört, bei einer Geburt vergisst man ja auch den Schmerz, um dann noch eine Geburt haben zu können, richtig? Weißt du auch. Er als Mann weiß das besonders gut. Aber ja, und ich glaube, vielleicht ist es ja ähnlich, wenn man halt so the one denkt, gefunden zu haben und auch selbst, wenn es nicht klappt, brauchst du dieses Gefühl von, es könnte wieder passieren, überhaupt neu daten zu können. Ja. Und ich finde, genau mit diesem Thema schließen wir jetzt ab und gehen dann auch direkt über an Nessie. Also erstmal tausend Dank, Lea, das war ganz schön.
Sehr, sehr toll.